Barnabas, der Sohn des Trostes, so lautet das Thema der Predigt von Rainer Wörz heute Morgen, und ich lese dazu aus Apostelgeschichte 11 die Verse 19 bis 30 und aus Kapitel 13 die Verse 1 bis 3. Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemandem als allein den Juden. Es waren aber einige unter ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Kunde davon der Gemeinde von Jerusalem zu Ohren, und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge. Als dieser dorthin gekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle, mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein bewährter Mann, voll heiligen Geistes und Glaubens. Und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Barnabas aber zog aus nach Tarsus, Saulus zu suchen. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. In diesen Tagen kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia, und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte durch den Geist eine große Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Dies geschah unter dem Kaiser Claudius. Aber unter den Jüngern beschloss ein jeder, nach seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Das taten sie auch und schickten sie zu den Ältesten durch Barnabas und Saulus. Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Vater, wir danken dir für diesen Morgen, an dem wir uns unter deinem Wort versammeln dürfen. Danken dir, dass wir dir singen dürfen, dich preisen dürfen mit unseren Liedern. Und wie wir es gesungen haben, danke, dass wir dich lieben können, weil du uns zuerst geliebt hast und, Herr Jesus, dein Blut am Kreuz auf Golgatha vergossen hast, uns erlöst hast, uns freigemacht hast vom Gesetz der Sünden des Todes. Du bist auferstanden und lebst, und wir, die wir das glauben dürfen, dürfen schon jetzt göttliches, unauflösliches Leben in uns haben. Hab Dank für dieses große Geschenk. Und hab Dank, dass deine Gemeinde gebaut wird seit 2000 Jahren, so wie wir es gelesen haben, bis zum heutigen Tag. Und so lass auch diesen Gottesdienst dazu dienen, dass Glauben gestärkt wird, Glauben gemehrt wird, dass auch Neuglauben geweckt wird für die, die dich noch nicht kennen. Du weißt um jeden Einzelnen von uns, du weißt, wo wir stehen, was uns beschäftigt. Schenk, dass dein Wort sich mit unserem Leben verbindet heute Morgen. Und wir lesen auch von Verfolgung, und auch in heutigen Tagen gibt es viel Verfolgung. Wir bitten für unsere Glaubensgeschwister, dass du sie stärkst und tröstest in aller Verfolgung, in aller Not. Danken für ihr Zeugnis, dass sie an dir festhalten. Vater, wir danken dir für die Möglichkeit des Livestreams, befehlen dir alle an, die hier mit uns verbunden sind. Wir bedanken dir für unsere Kinder und Jugendlichen, bitten dich, dass du auch ihnen begegnest. Segne die Mitarbeiter, die den Dienst an ihnen tun. Und wir legen dir auch dein Volk und Land Israel hin. Du kennst die Situation voller Spannung, du kennst die Not, das Elend in der ganzen Region. Ich möchte dich bitten, mach doch dem Terror der Hamas ein Ende, lass die Geiseln freikommen. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du auch hier die Fäden in deiner guten Hand hältst. Bitte erbarme dich. Und so möchte ich dir auch den Gottesdienst anbefehlen, möchte dich bitten für Rainer Wörz, dass du ihm Freimut, Vollmacht und Kraft schenkst, uns dein Wort so zu sagen, wie du es haben willst. Schenke uns das rechte Hinhören und hab nun Dank für deine Gegenwart. Amen.
Ja, es ist schon über 10 Jahre her. Man mag sich angesichts meiner Figur gar nicht vorzustellen, aber ich war mal im Himalaya bei einer Trekkingtour. Natürlich kein 8000er habe ich bestiegen, aber wir sind ins Annapurna-Massiv gefahren. Und dann ist es so, man guckt nur, wann sieht man den ersten 8000er. Und die 6000, die 7000er, die man in den Alpen groß bestaunte, die gibt ja kein 6000, 7000er in den Alpen, aber die 4000er guckt man da ja schon an, die hat man nicht gerade links liegen lassen, aber kaum beachtet. Und so ein 7000er unter den 8000er, vor allem der Apostel, ist unser Barnabas. Barnabas, ein Mann, den Gott in ganz besonderer Weise benutzt hat in der urchristlichen Gemeinde und auch in Antiochia und auch in den Missionsreisen, aber der so ein bisschen untergeht, wie eben ein 7000er unter den 8000ern. In zwei Etappen haben wir das Leben des Paulus betrachtet und letztes Mal dann die Aussendung zur ersten Missionsreise. Ich will noch mal lesen, was Markus uns bereits im Zusammenhang vorgelesen hat, Apostelgeschichte 13, Vers 2. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, und wir haben bemerkt, nicht als sie nichts taten, sondern sie waren geistlich bewegt unterwegs, als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie, beteten, legten die Hände auf und ließen sie ziehen, nachdem sie nun ausgesandt waren vom Heiligen Geist. Und dann geht eben die erste Missionsreise mit der ersten Missionsstation Zypern los. Und zunächst am Anfang, und das ist kein Zufall, denn die ganze Schrift ist göttlich inspiriert und von Gottes Geist eben ganz bewusst alles Einzelne auch gesetzt. Am Anfang wird immer Barnabas zuerst genannt. Also da heißt es immer Barnabas und Saulus. Und erst zu einem späteren Zeitpunkt ändert sich die Reihenfolge. Da scheint Saulus, der auch Paulus genannt wird, so heißt er dann auch ausdrücklich, mehr die Leitung übernommen zu haben. Und sie nehmen in diesem, das Duo nimmt noch einen Dritten mit, sodass aus dem Duo ein Trio wurde, Johannes Markus, der uns dann bei der nächsten Einheit über Paulus und seine Mitarbeiter beschäftigen soll. Nun schauen wir uns in einem ersten Abschnitt einmal Barnabas an, ein wahrer Hirte, ein wahrer Tröster. Er war Levit. Die meisten von Ihnen werden wissen, was das heißt. Durch die Söhne Jakobs gab es dann 12 Stämme, die Gott unterschieden hat. Es war eigentlich 13, 14, aber es spielt jetzt mal nicht so die Rolle, so ganz genau im Detail. Aber im Wesentlichen geht es um ein 12-stämmiges Volk. Und Israel war ja erwählt aus allen Völkern, um ein Licht und ein Segen für die Völker zu sein. Kapieren so viele nicht, dass Auserwählung es nicht mit Exklusivität zu tun hat, nicht mit Bessersein, sondern mit Auserwählt zum Dienst. Das gilt auch für die Gemeinde. Und so hat Gott ein Volk auserwählt. Und da können Sie mir 100-mal noch schreiben, dass in Israel auch so viel schief läuft und dass in der Geschichte durch Israel schon so viel schief gelaufen ist. Das brauchen Sie mir gar nicht schreiben, das weiß ich, wenn ich die Bibel lese. Denn in der Bibel sehen wir, dass Israel schwer gesündigt ist. Es gibt nicht eine Sünde, die Israel nicht begangen hat. Aber da ist ja das Wunder, dass es in der Bibel nicht um die Vollkommenheit und die große Treue und den großen Glauben der Menschen geht, sondern um den einen Gott. Aber Gott ist der ganz andere. Und so behält er seine Berufung bei. Er sagt nicht, ja, also hört mal her, wenn das so und so mit euch läuft, jetzt schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, habe ich die Schnauze voll und dann lasse ich euch fallen. Aber jetzt, wie interessant, also er wählt das Volk, um allen Völkern ein Licht zu sein. Und innerhalb der Auswahl gibt es aber noch einmal eine Auswahl, nämlich der Stamm Levi, der war besonders für den Dienst im geistlichen Bereich, am Heiligtum auch vorgesehen. Und damit ich noch eine Kette bilden kann, gibt es noch einmal eine Auswahl aus der Auswahl und da wird nochmal ausgewählt. Nämlich im Stamm Levi gibt es eine priesterliche Familie. Also die Auswahl der Auswahl von der Auswahl. Und Barnabas war nicht nur Levit, sondern er war auch priesterlicher Abstammung. Es gibt dann noch eine weitere Auswahl. Die Auswahl von der Auswahl wird einer ausgewählt, das ist der Hohepriester. Aber immer besonders für Gott zur Seite gestellt, von Gott in Beschlag genommen. Das ist auch eine wesentliche Bedeutung von, ihr sollt heilig sein. Das heißt, ihr sollt nicht so sein wie alle anderen, sondern ihr sollt Gott zur Verfügung stehen. Die heiligen Geräte im Tempel, die waren jetzt rein vom Material her nichts Besonderes. Man hat auch sonst vielleicht Materialien dieser Art verwendet. Das heilig dem Herrn bedeutet, von Gott an sein Herz gezogen und für Gott zur Verfügung stehen. Dem Profanen ein Stück weit entzogen. Jetzt, also das ist sehr wichtig, Barnabas gehörte also nicht nur zum auserwählten Volk, sondern er war auch Levit. Ja, er war sogar priesterlicher Abstammung. Er war ein Mann des Glaubens, man müsste vielleicht hier den Vertrauensaspekt in den Vordergrund stellen, denn im Vertrauen verkaufte er ein Grundstück, damit die Gemeinde versorgt ist, so heißt es in Apostelgeschichte 4 und an anderen Stellen. Und da lesen wir auch, dass er noch einen zweiten Namen hatte. Wir können einmal Apostelgeschichte 4, 37 zumindest in Ausschnitten lesen. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das kommt aus dem Aramäischen, das heißt übersetzt Sohn des Trostes. Die Apostel haben gesagt, das ist deine Berufung, das ist deine zugespitzte Gabe. Und wir werden heute hoffentlich verstehen und sehen, dass wir alle Söhne des Trostes sind, wenn auch nicht vielleicht in der zugespitzten und besonders schwerpunktmäßigen Art, wie es ein Barnabas war. Sohn des Trostes, wer ist denn der Tröster? Da müssen Sie nur an die Abschiedsreden Jesu denken. Der Herr sagt, es ist gut, dass ich gehe, denn wenn ich nicht gehe, dann kann ich meinen Vater nicht bitten, dass er euch den Tröster, den Parakleten, den Beistand, den Zusprecher sende. Aber wir alle sollen, Sie verstehen das Wort, pneumatisch, geistlich sein. Wir alle sollen und haben in gewissem Umfang Funktionen und Gaben des Geistes. Gott ist der Tröster, der Heilige Geist ist der Tröster, aber wir sollen trösten können. Wir sollen lehren können, wir sollen ermahnen können, wir sollen unterstützen können. Wir lieben, wie Gott liebt, denken, wie Gott denkt, wollen, wie Gott will, hineinkommen in die göttliche Art. Und das gilt für jeden und das gilt aber dann auch für Hirten und für Söhne des Trostes in besonderer Weise, wenn die Apostel Barnabas bzw. Josef so nennen. Nun, es heißt dann später, ein Levit aus Zypern, das ist ein Katzensprung von Israel. Ich war in Zypern, da blickt man also an guten Tagen. Da stand kein Schild drauf, wo ich jetzt genau hinblicke, aber ich vermute, das war irgendetwas in Syrien oder im Libanon. Aber etwas südlicher ist dann Israel. Also Zypern, das in unmittelbarer Nähe. Wenn nicht, dann können Sie, wenn Sie da nicht so Bescheid wissen, schauen Sie mal auf eine Karte. Da kam der Mann her. Er war Mitglied der Jerusalemer Tempelgemeinde. Er gehörte zu den Jüngern Jesu, aber nicht zu den 12. Und ich habe Ihnen ja schon eigentlich praktisch die Erklärung gegeben, warum es gerade 12 Apostel sind. Ja, wir haben auch gehört, von der Psychoanalyse und von der Psychologie her ist 12 eine optimale Kombination, was den Umgang untereinander betrifft, aufgeteilt in Dreierschaften. Und mal davon abgesehen, hat die 12er-Zahl es natürlich damit zu tun, dass es 12 Stämme gibt. Und so braucht uns nicht zu verwundern, dass der Evangelist Matthäus sagt, Matthäus 19, Vers 12 könnte das sein, aus dem Kopf gesagt, ihr werdet sitzen auf 12 Thronen, richten die 12 Stämme Israels. Also die Funktion oder eine der Funktionen der 12 Apostel. Aber was manche nicht wissen, in Lukas 10 heißt es, dass der Herr auch weitere 70 Jünger berufen hat. Und nun geht man davon aus, dass Barnabas, dieser 7000er unter den 8000er, einer der 70 war. Und die 70 ist natürlich, ist generell schon eine besondere Zahl, 70, aber auch das hat einen Bezug zu der zukünftigen Welt, denn nach der Völkertafel von 1. Mose 10 unterscheidet der Herr 70 Völker, 70 Nationen. Ich kann nun nicht sagen, für welches Volk Barnabas nun genau zuständig sein wird im Reich Gottes, aber das hat sicherlich damit zu tun. Er bekommt ein außergewöhnliches Zeugnis vom Heiligen Geist ausgestellt. Es heißt nämlich in Apostelgeschichte 11, Vers 24, er war ein bewährter Mann. Das ist ja die Grundvoraussetzung für einen weitergehenden Dienst, auch für einen Leitungsdienst. Und in unserer schnelllebigen Zeit, da meint ja jemand, der 2, 3 Wochen an einer Sache dran geblieben ist, er hätte sich jetzt bewährt genug. Und ich habe es vielleicht schon mal erzählt, ich habe einen Bruder, der meinte, nach 3 Monaten treuen Dienst in seinem Arbeitsverhältnis wäre nun bewährt genug, gesagt, wir reden in 10 Jahren noch einmal. Ja? Also ganze Schnelllebigkeit, Kurzlebigkeit bewährt. Das heißt, auch unter Belastung, sich an den Herrn gehängt, seiner eigenen Unfähigkeit bewusst, in der Stärke des Herrn stark, in der Feste des Herrn fest, bewährter Mann in Christo, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Nun, er war einer, wir haben es gelesen bekommen, der Leiter der Gemeinde in Antiochia am Orontes und wurde mit Paulus, und sie haben dann Johannes Markus mitgenommen, ausgesandt zur ersten Missionsreise. Er war auch Teilnehmer des ersten Apostelkonzils in Jerusalem Ende der 40er Jahre. Und nach außerbiblischen Quellen hat er später in Rom gepredigt, auch in Mailand. Und außerbiblische Quellen sagen, dass Clemens von Rom zum Glauben gekommen ist. Und jeder, der ein bisschen Ahnung hat von Kirchengeschichte, weiß, Clemens von Rom, da sind wir bei den apostolischen Vätern, da sind wir noch im ersten Jahrhundert. Er hat circa 50 bis 97 oder 101 gelebt. 50, das heißt, er hat als junger Mann noch Paulus und Petrus kennengelernt. Ja, da waren noch Leute, die waren verankert, deswegen heißen sie Apostelschüler oder apostolischen Väter. Das war die nächste Generation in der katholischen Kirche. Wird er als 4. Papst gesehen, das ist so ein bisschen aber okkupiert und in Besitz genommen, ja, mit dem Papsttum. Und ich kann mich erinnern, wir waren in Rom in der Kirche, die besonders Paulus zugeordnet und seinem Grab. Und da war dann die Ahnentafel mit so Bildern aller Päpste. Ja? Und der erste Papst war 42 bis 67 nach katholischer Lehre Petrus. Und dann kommt Linus, Anaklet, ein bisschen umstritten, aber Anaklet. Und dann habe ich das Bild von Clemens gesehen. Clemens von Rom. Und wir haben auch 2 Schriften von ihm, die 2 Korintherbriefe, lohnt sich einmal, die zu lesen. Also in der Generation sind wir und die außerbiblische Quelle sagt, dass er von Barnabas getauft wurde. Nun, auch die Barnabas-Akten, apokryphe Schrift, sagt, er wäre Märtyrer gewesen und durch Steinigung auf Zypern in Salamis, den heutigen Ruinen bei Famagusta, um 61 gestorben. Und wenn Sie aufgepasst haben, und das unterstelle ich, dann haben Sie gemerkt, da hat ja sich ein Kreis irdisch geschlossen. Er kommt aus Zypern und er stirbt in Zypern. Ein Prophet gilt in seiner eigenen Heimat nicht viel. Abruf in die himmlische Heimat aus seiner irdischen Heimat. Nun natürlich, er war Levit und Priester, sein eigentliches Herz pochte für Israel, pochte für Judäa und für Jerusalem, aber rein menschlich war er eben aus Zypern kommt. Jetzt schauen wir uns 3 Stationen an, um zu zeigen, wie Gott diesen Mann besonders als Hirte der Herde Jesu gebrauchte. Gott verkehrt mit uns natürlich über sein Wort und durch seinen Geist in direkter Weise, aber sie werden in aller Regel nicht eine Stimme vom Himmel hören. Oder sie werden in aller Regel nicht einen direkten Brief von Gott bekommen. Gab ja mal in den Sendschreiben Gemeinden, gab es ja diese Situation, da hat wirklich ein Bote einen Brief vom erhöhten Herrn an die Gemeinden gebracht. Das ist ja nicht der Normalfall. Und für manche ist das so ein Problem, insbesondere in bestimmten Richtungen, die wollen immer direkt alles irgendwie vom Herrn und der Herr und ich habe den Eindruck und der Herr zeigte mir und der Herr sagte mir, der Normalfall ist außer Wort Gottes, und natürlich gibt es auch ein Gebet, ein gewisses Empfinden, aber Normalfall ist, dass Gott fehlbare Menschen benutzt. Tröstet durch Tröster, lehrt durch Lehrer, ermahnt durch Ermahner, leitet durch Leiter. Und das muss man mal kapiert haben, dass man sich Gott fügt, indem man sich in die Struktur fügt. Das ist kein Kadavergehorsam und das sollen keine dem Oberhirten nachtrabenden Schafe sein, die dumm allem hinterherlaufen, was gesagt wird. Das sollen sie nicht, aber sie sollen sich doch in einer geistlichen Weise hineinfügen. Also Gott benutzt in der Regel oft Menschen. Und so hat Barnabas seinen speziellen Auftrag gehabt. Und da lesen wir einmal, noch einmal erinnernd, Barnabas wird von den Aposteln nach Antiochia gesandt, das ist der erste das erste Momentum, das wir beachten werden. Das zweite, Barnabas kümmert sich um den aussätzigen Saul. Und das dritte, Barnabas kümmert sich um die erste große heidenchristliche Gemeinde. Erstens, Barnabas wird von den Aposteln nach Antiochia gesandt. Eine große Zahl wurde in Antiochia gläubig. Warum? Weil es eine heißgeschichtliche Wendung, ein Kapitel vorher wird davon berichtet, in der Apostelgeschichte 10 gab, dass nicht so, wie es die Urgemeinde ursprünglich erwartet hat, erst ganz Israel gerettet wird und dann das Heil zu den Völkern geht, sondern weil Gott, bevor ganz Israel gerettet wird, durch die Beiseitesetzung Israels, durch den Ungehorsam, sich jetzt eine Gemeinde beruft, da gehören wir auch dazu, aus allen Völkern. Da war Apostelgeschichte 10, Cornelius war natürlich kein Proselyt, sonst hätte ja Petrus nicht gesagt, das ist einem jüdischen Mann verboten, denn dann hätte er auch mit ihm Essen und Gemeinschaft haben können. Aber ein echter Unbeschnittener, ein Gottesfürchtiger wohl war, aber kein Proselyt. Und jetzt kommen die, durch die Verfolgung werden sie zerstreut und da heißt es, dass die meisten weiterhin nur in die Synagogen zu den Juden gingen. Aber einige aus der Kyrenaika, Nordafrika und aus anderen Gebieten haben das Wort auch den Heiden gesagt und der Herr hat es bestätigt, es kamen viele, viele Nichtjuden zum Glauben. Eine große Zahl wurde in Antiochia gläubig. Es kam aber die Kunde davon der Gemeinde in Jerusalem zu Ohren und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ging. Und da sehen Sie schon mal diesen 7000er. Also das ist ja eine heißgeschichtlich besondere Situation, da schickt man ja nicht irgendjemand. Da hat man ja nicht irgendeinen Gesandten, einen bewährten Mann, voll Heiligen Geistes, ein Mann, der im Wort zu Hause ist, ein Mann, der ein klarer Jesusmann ist, ein Mann, der die Lehre beherrscht, ein Mann, der geistliche Augen hat. Und so heißt es dann weiter im Text, als dieser, Vers 23, dort hingekommen war, sah er die Gnade Gottes. Haben Sie sie gesehen heute? Wo sitzt die Gnade? Ich bin überzeugt, dass die Gnade Gottes wirksam ist. Seit vielen Jahrzehnten, nicht allein bei uns. Aber man muss Augen haben. Man kann auch immer, und das ist eine fleischliche Unart, immer am Negativen, immer am Falschen, immer an dem, was nicht stimmt, hängen bleiben. Gewiss darf man einen kritischen Geist haben, das habe ich schon gesagt. Man muss nicht einfach einmal alles nur abnicken. Aber man muss die Gnade sehen. Verstehen Sie, Barnabas war ein Mann, der kam von den Aposteln, hat wahrscheinlich Jesus noch persönlich gekannt und der hätte bestimmt jede Menge Dinge sehen können in Antiochia, wo er gesagt hat, auwei, gleich wieder Koffer packen und zurück nach Jerusalem. Er sah die Gnade des Herrn, was Gott dort wirkt. Er sah allerdings, das steht nicht da auf den Mangel und das werden wir im zweiten Punkt sehen, da hat er gesagt, den Mangel, dem muss ich nicht nur kritisieren, sondern dem muss ich geistlich begegnen und er holt Saul nach Antiochia. Dann heißt es weiter, wir bleiben noch bei dieser Sendung des Barnabas nach Antiochia. Er war ein Mann, bewährt, voll Heiligen Geistes. Er wurde froh, freute sich und ermahnte sie alle mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Also die Apostel senden einen bewährten Hirten, einen Mann des Ausgleiches mit Profil, kein Scharfmacher, aber auch kein Weichei, ein Mann des Trostes und der Demut. Einer, der durchblickt. Sagen Sie, na ja, das ist gar nicht so einfach, vor allem jetzt auch in der jetzigen Weltsituation und bei Gemeinden und gerade vor wenigen Tagen gab es ein größeres Problem, da habe ich gesagt, da blicke ich gar nicht durch. Ich blicke bei vielem nicht durch. Und selbst da, wo ich vielleicht denke, ich blicke durch, muss Gott mir sagen, du blickst doch nicht durch. Aber wer blickt immer durch? Jesus. Also es ist eine Frage der geistlichen Verbindung zum Herrn. Und deswegen spricht Paulus von erleuchteten Augen des Herzens, Epheser 1, einen geistlichen Blick auf sich selber, einen geistlichen Blick auf die Gemeinschaft, einen geistlichen Blick in die Welt. Ich sage Ihnen eins, sie blicken nicht durch ohne Jesus. Wir blicken nicht durch. Und es ist eine Strategie des Feindes in unseren Tagen, die Vielfalt der Informationen. Ich spreche ja gern von der Waschmaschine, sodass man nicht mehr weiß, was oben und unten, links und rechts ist. Es ist alles unklar, es ist alles ein großes Durcheinander, bis dann eines Tages eine ganz große, scheinbar positive Ordnungsmacht kommt und die Leute sagen, endlich. Zweite Situation, Barnabas kümmert sich um den aussätzigen Saul. Ist ja klar, der Mann kommt zum Glauben und er war ja ein schlauer Kerl, der war ja nicht doof. Wobei ich diese Aussage eines profilierten Theologen, der inzwischen beim Herrn ist, überhaupt nicht teile, wenn er sagt, da suchte sich der Herr einen Theologen von Format und erwählte Paulus. Hallo, geht's noch? Als hätte Gott das nötig. Natürlich war das ein Mann von Format, aber das war alles Gnade Gottes. Gott hätte aus dem Stein einen Theologen von Format machen können. Also da ist irgendwo der Schwerpunkt verschoben. Also jedenfalls, und da haben die gedacht, die ganze Bekehrungsgeschichte in Damaskus, das ist eine Finte. Der Mann ist gar nicht echt, der hat nur einen Plan und der Plan besteht darin, wie vom Mossad gestrickt. Ich tue so, als wäre ich ein Jesus-Jünger und dann komme ich in die inneren Strukturen und dann kann ich umso effizienter die Gemeinde verfolgen und bekämpfen. Und da haben sie sich vor ihm gefürchtet. Wir müssen ja denken, der hat die nicht mal eben getadelt, sondern die, die verhaftet wurden, haben zum Teil die Synagogen Höchststrafe, 40 Schläge weniger einbekommen. Er hat seine Einwilligung gegeben, wörtlich heißt, er hat seinen Kiesel gegeben, weil das wurde mit weißen und schwarzen Steinen gemacht, wenn jemand getötet werden sollte. Er war nicht so harmlos mit dem Saul. Aber Barnabas war mutig. Er erkannte, das ist echt. Und dann heißt es im griechischen Text wörtlich, er nahm ihn bei der Hand und brachte ihn zu den Aposteln. Und natürlich, und da sehen Sie auch wieder seine Stellung bei den Aposteln, da kam jetzt nicht irgendeiner mit Saulus an der Hand, sondern Barnabas. Und wenn Barnabas sagt, ist okay, dann hat er sein Gewicht. Ist auch so, uns erreichen ja unheimlich viele Stimmen, was gut ist, was nicht gut ist und wer gut ist und wer nicht gut ist und wer was sagt und so. Und Sie mögen es mir nachsehen, aber ich gewichte natürlich auch, wer sagt mir das? Wer sagt mir das? Und da versuche ich dann auch eine Einschätzung, wie substanziell. Es gibt Leute, wenn die mir sagen, das und das ist nicht gut, das hat für mich Gewicht. Und es gibt Leute, wo ich sage, naja. Also, erste Station, Barnabas wird von den Aposteln nach Antiochia gesandt. Die zweite, Barnabas kümmert sich um den aussätzigen Saul. Und die dritte können wir relativ kurz machen. Er kümmert sich um die erste heidenchristliche Gemeinde. Das ist ja schon Ausdruck der Liebe. Das ist ja schon göttlich. Gott sagt doch nicht, das ist doch mir egal. Ist doch mir egal, was ihr heute Morgen macht. Heute Vormittag, ist doch mir egal. Allein das Interesse ist ja schon Ausdruck der Liebe, das Engagement. Und das möchte Gott auch bei seinen Leuten wirken. Und so haben sie dem Herrn gedient. Und man sieht, wahre Diener Gottes haben auch eine gewisse Teamfähigkeit. Manche haben mehr Ecken und Kanten, manche weniger. Er hatte keinen Standesdünkel, der war denen bestimmt vermutlich mal in der Schrift haushoch überlegen. Also es gibt ja da Überlieferungen etwa von Rabbi Akiba 50, 60, 70 Jahre später, was noch viel später, bald 100 Jahre später, dass er die 5 Bücher Mose auswendig gekannt hat. Und noch mehr, die ganze Tora haben manche. Oder man sticht mit der Nadel wo rein in die heiligen Schriften und er kann auf jeder Seite sagen, was da steht, was die Nadel getroffen hat. Und von den Sprachkenntnissen mal abgesehen, die hatten doch keine Ahnung, die waren wahrscheinlich griechisch sprechend. Und die Bibel war ja bis dahin das Alte Testament, nur es war in Aramäisch oder gab es zwar auch in Griechisch, aber in Hebräisch. Also er war den haushoch überlegen, der hätte sagen können, hör da mal her, ich bin Jude, ich bin Levit, ich bin priesterlicher Abstammung, ich war gläubig, da wart ihr noch auf den Bäumen geistlich gesehen. Jetzt hört er mal her, alles stillgestanden, ich sage euch, wo es lang geht. So war er nicht. Ein wahrer Hirte, der sich immer intensiv um Einzelne gekümmert hat, der wusste, wo der Schuh drückt. Also ich sage immer was, wo ich denke, der Gemeinde drückt zurzeit auch der Schuh. Ich weiß nicht unbedingt hier, aber irgendwann habe ich vor 2, 3 Tagen entdeckt, dass total virulent ist am 23.24.09.2025, also in 4 Wochen ist Entrückung. Schon mitgekriegt? Sind Sie bereit? gucken Sie in den Kalender, ändern Sie Ihren Terminplan, wenn Sie noch was Dringendes erledigen wollen. Erst dachte ich, naja, das ist halt eins der typischen Dinge, die da manchmal so rum. Aber das ist eine richtig breite Bewegung, angebliches Prophetenwort in den USA. Und immer mehr Propheten schließen sich dem an und der Herr hat mir einen Traum gezeigt. Und ich meine, und dann kommt natürlich auch ein realer Hintergrund. Der 24.09. ist Rosh Hashanah, der Tag des Posaunenblasens. Und dieser 100. Ton da ist ja wahrscheinlich auch der Anlass, die Posaune, die schallt, und es wird an so einem Tag möglicherweise sein. Aber es gibt doch keinerlei Anhalt. Ich meine, würde mich freuen, habe gedacht, wow, in 4 Wochen wäre es schon vorbei. Das ging aber schnell. Aber ich glaube, dass ein Mann wie Barnabas und Saulus gesagt hätten, jetzt mal langsam mit den jungen Pferde. Was steht geschrieben? Wir können das nicht ausschließen, ja. Also ich würde auch nicht sagen, kann überhaupt nicht sein, aber mir scheint da doch viel Unnüchternheit, viel, der Herr hat mir gezeigt in einem Traum und eine habe ich gehört, sie hat es 2-mal geträumt und so. Also, Sie können das ja beobachten und vielleicht rufen wir uns am 25.09. an und sagen, doch, war wie vermutet eine falsche Finte. Aber wissen Sie, wir schmunzeln ein bisschen, aber das ist ja gar nicht so harmlos. Denn der 2. Petrusbrief sagt uns, dass am Ende Spötter auftreten werden, die sagen, wo ist denn die Verheißung seiner Anwesenheit? Ihr babbelt doch die ganze Zeit von der Wiederkunft. Und durch sowas, ich bin vorsichtig, aber durch sowas macht man sich dann auch lächerlich. Und die vielen, die die Gemeinden verlassen und abfallen, die hängen sich an solchen Dingen auf. Da muss man schon vorsichtig sein. Also sie waren nüchtern, unterrichteten die Gemeinden, waren Lehrer, waren Evangelisten, waren aber auch Hirten. Und Paulus schreibt den Ältesten von Ephesus, oder sagt den Ältesten von Ephesus in Milet, ich habe, und das gilt dann sicherlich auch für Barnabas, 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Wow. Gearbeitet hat er auch noch? Einen jeden unter euch. Gott geht zum jeden Einzelnen. Haben Sie schon mal beim Herrn angerufen und dann haben Sie die Antwort bekommen, jetzt nicht? Oder Sie sind Nummer 10.438 in der Warteschleife. Der nächste freie Engel wird auf Ihr Gebet hören. Schon in 12 Stunden können Sie mit einer Antwort rechnen oder auch nicht. Das ist ja das Wunder, dass der eine große Herr für alle da ist und bei allen ist und doch bei jedem Einzelnen, als wäre er nur bei ihm. Oder haben Sie schon mal den Eindruck gehabt, wenn Sie beten, wenn Sie das Wort lesen und so in Gedanken mit dem Herrn verbunden sind, da sind noch 100.000 andere in der Leitung. Das nervt ja furchtbar. Manchmal passiert es ja durch irgendeine komische technische Sache, dass du Stimmen von anderen Gesprächen hörst. Gott ist bei jedem so, als gäbe es nur ihn. Und doch ist er bei allen. Und ich sage Ihnen eins, nicht nur bei uns paar hundert hier, sondern bei allen Menschen. Da reden wir also von mehreren Milliarden. Er hat Acht auf alle Tiere, auf alle Engel. Und er ist bei jedem so ganz persönlich zugewandt. Das ist ein Wunder. Das ist wahrhaft, wie unser Gott ist. Und in dieser Liebe und in diesem Hirtenherz, das Jesus hat und das auch uns bewegen soll, da ist ihm das wichtig, wie es dem Einzelnen geht. Und wo komische Wege und schräge Wege sind und falsche und ungute Entwicklungen. Aber er lobt auch, wo gute Entwicklungen sind. Denken Sie dran, wenn Sie Vater oder Mutter sind, vor allem die Mütter, wie Sie mit Ihren Kindern mitgehen. Da braucht Ihnen doch keiner sagen im Normalfall, ja nun erbarm dich doch oder engagier dich doch oder lass doch dein Herz bewegen. Das ist ja ganz normal. Und so ist Jesus. Und so dürfen wir auch sein. Nun haben wir nicht seine Kapazität, aber wir werden gleich im 3. Abschnitt sehen, dass wir alle Hirtenaufgaben haben, wenn auch nicht in diesem Umfang. An einer anderen Stelle sagt der Apostel Paulus, und das dürfen wir übertragen, er hat, Thessalonierbrief, sie wie ein Vater getröstet und wie eine Mutter gepflegt. Also meine Frau und ich bei unseren 5 Kindern, das ist ganz klar, ich habe eine ganz andere Art, da leidet meine Frau manchmal drunter, Mama findet es gut, und sie hat eine ganz andere Art. Wie eine Mutter tröstet, ist anders, wie ein Vater tröstet. Und das soll und muss auch so sein. Und das soll sich eigentlich im Idealfall ergänzen. Aber was kann Paulus hier sagen? Ich habe das Herz Christi, das Innerste. Aber eine Mutter mit ihrem Kind, eine Mutter mit ihrem kleinen Säugling, das kann man nicht mehr toppen. Und ein Vater, der mit den Söhnen geht. Also Hirtendienst, Seelsorgedienst, Tröster sein ist kein Job. Die Kinder stehen ja alle früher oder später vor der Frage, Studium, Ausbildung und sonst was. Eins unserer Kinder, gut, war noch ein bisschen jünger und so, aber ich glaube, er spricht nicht so ganz für wenige, hat gesagt, naja, wenig Arbeit, viel Freizeit und ein gutes Einkommen. Das ist ein Job. Da wirst du sehr schnell unzufrieden und da ist der Job eigentlich nur, damit die Moneten fließen. Hirtendienst, pastoraler Dienst ist kein Job. Anstrengung, Mühe, Weinen, Mitgehen, Enttäuschung, dranbleiben, keinerlei Möglichkeit sehen. Gestern noch einen kleinen Bericht bekommen. Ich war völlig überfordert. Was soll ich dazu sagen? Die Not. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und ich bin der Versuchung widerstanden, jetzt schnell irgendwas zu antworten. Was soll ich sagen? Die Freunde Hiobs, die waren so lange gut, solange sie den Mund gehalten haben. Nun, der große Hirte, das ist der zweite Abschnitt, der ganz schnell geht, das ist ja Jesus. Er sagt, ich bin der gute Hirte und er löst die ab, die schlechten Hirten Israels, die er tadelt. Und er sagt in Hesekiel 34, ihr weidet euch selbst. Man kann also die Herde auch melken, statt sie versorgen. Dann ist der Glaube ein Gewinn. Denn so spricht Gott der Herr, sieh, ich will mich meiner Herde annehmen, wie ein Hirte seine Schafe sucht. Ich will meine Schafe suchen, ich will sie erretten. Ich selbst will Schafe weiden, also das heißt mit Nahrung und allem anderen versorgen. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Und dann kommt Jesus und sagt, ich bin der gute Hirte in der großen Hirtenrede in Johannes 10. Nebenbei gesagt, eine der Stellen, wo man sieht, dass Jesus Jahwe ist. Denn im Hesekiel 34 wird dieser Gottesname, dieser Eigenname verwendet. Jahwe will, ich will ihr Hirte sein. Und dann kommt Jesus, Jehoshua, Jeshu, und sagt, ich bin der gute Hirte. Ich habe es vielleicht schon mal erzählt, ich habe die Geschichte auch nur gelesen, um das zu illustrieren, was der gute Hirte getan hat. Der gute Hirte hat sich nämlich vollkommen solidarisiert. Er hat sich eins gemacht. Er hat aus sich keine Probleme, aber er hat sich unsere Probleme, vor allem unsere Hauptkrankheit, unsere Sündenkrankheit, das ganze Haupt von oben bis unten sich, heißt Jesaja 1 vom Volk Israel, das gilt für alle Menschen, angenommen, indem er alles auf sich genommen hat und ans Holz getragen hat. Und die Illustration, die ich einmal gelesen habe, die war so gut. Da haben Jungs auf Bahngleisen gespielt, das habe ich auch gemacht als junger Kerl, als Kind, als Jugendlicher. Und durfte sich nur nicht erwischen lassen. Naja, und jedenfalls, unglücklicherweise hat sich ein Junge so in den Schienen und der Stahlstange eines Signals verfangen, dass er seinen Fuß bei allen Bemühungen nicht mehr herausbekommen hat. Und sie haben furchtbar um Hilfe geschrien. Die Jungs wussten gar nicht, was machen. Das war vor einem Tunnel. Und da kam ein Landstreicher vorbei und er hat es auch probiert, kriegt ihn auch nicht raus. Und in dem Moment, als die anderen Jungs schon ins Dorf geeilt waren, um Hilfe zu holen, pfiff an der anderen Seite des Tunnels ein kommender Zug. Das heißt, in den nächsten Sekunden wird er aus dem Tunnel schießen und dann ist zu Ende. Und da hat er dem Jungen gesagt, du musst dich jetzt ganz flach hinlegen. Er hat seinen Fuß so in dieser Falle gedreht, damit er auch nicht überfahren werden kann. Und der Junge hat furchtbare Angst gehabt. Und da hat sich dieser Landstreicher, wiewohl er ja nicht gebunden war, mit drunter gelegt. Und der Zug donnerte über sie hinweg und es ist beiden nichts passiert. Und dann kam auch die Hilfe aus dem Ort und sie konnten ihn befreien. Und der Landstreicher hat geguckt, dass er sich verdrückt. Wollten ihn groß ehren, aber er war plötzlich verschwunden. Man sagt, hat sich französisch verabschiedet. Er hat sich dazugelegt. Er hätte umkommen können. weiß auch nicht genau, wie es so unterhalb von so einem Zug aussieht. Vielleicht hat irgendein Schussel was hängen lassen und das war's dann. Jesus hat sich dazugelegt. Und wir alle müssen dieses letzte Stück auch gehen, durch das Tal des Todesschattens, durch diesen Flaschenhals, wo keiner mit kann, aber einer hat sich nicht nur grundsätzlich am Kreuz dazugelegt, sondern er geht auch mit durch die dunkelste und schwierigste Stunde unseres Lebens, der gute Hirte. Nun, wir wollen in die Schlussgerade im dritten Teil einbiegen. Wenn wir das Leben dieses Hirten Barnabas anschauen, dann stellt sich ja die Frage, was können wir daraus lernen? Wie ich bereits sagte, ganz sicher nicht, dass wir Herdenvieh sind, das dumm blökend in großer Naivität Führern hinterherläuft, sondern es geht um das Zusammenstehen der Herde und um die segensreiche Arbeit des Hirten als Beschützer und Versorger. Aber wir alle, hab's ja schon gesagt, sind nicht nur Schaf in der Herde Jesu, sondern wir alle sind auch Hirten für bestimmte Bereiche. Ist ja klar, wenn ich es anders formuliere, dann wird es uns sofort klar, keiner von uns, die wir Jesus gehören, ist berufen, nur sich dienen zu lassen. Alle werden vom Herrn sozusagen versorgt, der Herr dient uns, aber alle dürfen auch dienen mit dem Herz Christi. Und jetzt auf dieses Hirtenamt oder diese Hirtenfunktion übertragen, alle haben auch Hirtenfunktion, alle dürfen auch für bestimmte Bereiche trösten, ermahnen, Mut machen, um mal die drei Elemente des Hirteseins zu bringen, versorgen. Also da brauchen wir jetzt gar nicht so kompliziert denken. Für die Eltern ist natürlich, haben eine Hirtenfunktion in ihrer Familie. Es gibt Hirtenfunktion im Hauskreis. Es gibt Hirtenfunktion, die kann auch nur zeitweise sein. Also zum Beispiel, ihr habt eine Zweierschaft angesprochen und dann kann es sein, dass einer durch ein Tal geht oder durch Depressionen oder Anfechtungen, ich weiß nicht was. Und der andere hat jetzt den Ruf, ihm beizustehen, mit ihm zu beten, mit ihm den Weg zu gehen und ist Hirte für ihn. Und ein Jahr später ist vielleicht was anderes, ist umgekehrt. Also es muss nicht immer so sein. Aber wir alle haben von Gott Menschen aufs Herz gelegt bekommen. Wir können nicht die Welt tragen, wir können nicht ganze Gemeinden tragen, wir können in der Regel auch nicht einen ganzen Haus tragen. Aber es gibt immer Einzelne, die Gott uns auf das Hirtenherz legt. Da dürfen wir priesterlich dienen. Als Söhne des Trostes dürfen wir erstens nachgehen, zweitens trösten, drittens ermutigen. Nachgehen. Ich habe jetzt nicht die Zeit gehabt, Hesekiel 34 ausführlicher zu lesen, aber ein Tadel, den der Herr den falschen Hirten Israels macht, neben dem Generalvorwurf, es geht ihnen eigentlich nur um den Ertrag und nicht um die Herde, ist, dass sie das Verlorene nicht suchen. Und Jesus ist genau das Gegenteil. Ich bin in die Welt gekommen, um das Verlorene zu suchen. Der verlorene Sohn nur kann heimfinden, der angeblich zu Hause geblieben ist, in Wirklichkeit auch verloren, wenn er auch räumlich zu Hause geblieben ist. Und diese Funktion, dieses bewegte Herz des Oberhirten Jesu, des Erzhirten, auf Verlorene zu, aus Liebe, dieses sich engagieren, sich Probleme einhandeln, das soll auch in uns sein. Menschen nachgehend. Gegenteil wäre, dass wir ganz nüchtern und sachlich nur feststellen, warum das schiefgegangen ist. Oft auch mit eigener Schuld verbunden. Man muss das auch nicht unter den Teppich kehren, aber schauen Sie an, wie Jesus mit diesen Menschen umgegangen ist. Das Erste war, er hat sie angenommen, er hat sie ernst genommen, er ging ihnen nach. Er suchte das Verlorene. Und das ist so wunderbar. Jesus geht Verlorene nach, er hat ein Herz für Verlorene. Desinteresse, man könnte auch sagen Lieblosigkeit, schaut auf die Gründe, warum der Verlorene zu Recht verloren ist. Liebe schaut auf den geliebten Verlorengegangenen und sucht ihn. Und vielleicht hat der Herr ihn jetzt gerade jemand aufs Herz gelegt. Nicht nur einfach feststellen, weil bei dem ist irgendwie was gewaltig schiefgegangen, sondern dem sie nachgehen, vielleicht anrufen, hingehen, einladen. Oder zumindest Gebet. Und da ist eigentlich auch eine gewisse Zähigkeit und ein Dranbleiben gefragt. Es heißt beim Gleichnis vom verlorenen Sohn wörtlich im Grundtext, er nahm, der Vater, der sich freut über den heimkehrenden Sohn, er nahm Anlauf um Anlauf, um das Herz des älteren Sohnes zu bewegen. Also was für eine Mühe. Habe ich beim ersten Mal gesagt, also jetzt rutsch mal einen Buckel runter, Dummkopf. Er nahm Anlauf um Anlauf. Und so wie Gott sich um uns bemüht, sind Sie auch so ein schwerer Brocken wie ich? Oder reicht bei Ihnen ein Schnipp Gottes und alles ist in die richtige Richtung gebracht? Wir sollen aber nicht nur nachgehen, wir sollen auch trösten. Der Trost Israels ist Jesus. Denn die größte Not ist die Sündennot, die Sündenkrankheit. Und Öl in die Sündenwunde zu gießen, das ist das Evangelium, Jesus zu bringen. Er ist nicht nur der Trost Israels, ich habe es bereits gesagt, sondern der ganzen Welt. Und die Lehre, deshalb morgen ist eine Verkündigung, auch eine lehrhafte Verkündigung, das ist das Wort, das Evangelium, und das Evangelium nach dem Römerbrief ist das Wort über den Sohn. Es ist das personifizierte Evangelium, die personifizierte frohe Botschaft. Also das Heil, das Wort, das Evangelium zu bringen in der Verkündigung, das ist das ausgerichtete Wort an viele. Hirtendienst, Seelsorge hat es damit zu tun, das Wort Jesus zu einem einzelnen Menschen individuell zu bringen. Mit viel Weisheit von oben. Und wir dürfen wie der Heilige Geist und uns vom Heiligen Geist benutzen lassen, um zu ermutigen. Gerade in unserer Zeit, wo viele aufgeben wollen, viele auch gar nicht mehr ertragen, was da alles so läuft. Manche sind von ihrem Arbeitsleben so mitgenommen, dass sie kaum noch Kraft für irgendetwas anderes haben, von ihrer Ehesituation, von anderen Dingen. Und da braucht es Ermutiger. Menschen, die nachgehen, Menschen, die trösten, aber Menschen auch, die ermutigen. Mut machen zum Aufstehen und Weitergehen. Jesus vor Augen stellen. Kein billiger Trost. Kopf hoch, wird schon wieder werden. Andere haben es noch schlechter als du, stell dich nicht so an. Weil, darf man schon auch mal jemand sagen, wenn er zu sehr auf die Jammertaste drückt. Aber unsere Aufgabe ist, Mut zu machen, mit Jesus weiterzugehen. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe im Reich Gottes. Und wenn wir uns in einigen Wochen mit dem Johannes Markus beschäftigen, dann ist es ja gleich so ein Paradebeispiel, wo der eine, nämlich Saulus, gesagt hat, den kannst du vergessen. Also den nehme ich nicht mehr mit. Und Barnabas hat ganz anders gedacht und er hat eigentlich, wie man so schön im Englischen sagt, on the long way recht gehabt. Denn Markus, Johannes Markus, hat eine zweite Gnade, Dienstgnade erfahren und war ein wunderbarer Mitarbeiter des Petrus und des Paulus geworden. Nachgehen, trösten, ermutigen, steh auf. Und das kann man auch mit dem eigenen Lebens einem Menschen Mut machen, sagen, glaub doch nicht, dass bei mir viel anders ist wie bei dir. Wenn Sie so Strahleleute vor sich haben, wo anscheinend alles tutti paletti ist, in der Familie, im Beruf und in der Gemeinde und überall Ehe glänzt, Auto glänzt, Wohnung glänzt, kochen wie die Weltmeister, beruflich erfolgreich. Und dann stellt man sich vor so eine gescheiterte Existenz hin und sagt, du musst eigentlich nur machen wie ich. Das ist schwierig. Das ist eigentlich lieblos. Sondern man muss auch von dem reden, was Jesus im eigenen Leben gemacht hat. Auch das hat es mit Zeuge sein zu tun. Und da haben wir doch alle unsere Scheiternsgeschichten, unsere Zerbruchsgeschichten. Und das habe ich oft erlebt in dem Moment, wo einer auspackt und nicht mehr nur den schönen, gestählten und strahlenden Christen vor dem anderen. Da entsteht ein Band. Da treffen sich zwei Im Sumpf hätte ich beinahe gesagt, aber vor allem dann auch den, der aus dem Sumpf zieht, Jesus. Wir haben gesehen, dass Barnabas zu Recht den Beinamen Sohn des Trostes trägt, dass er Hirte ist im Auftrag des Oberhirten Jesus, dass er keinen Standesdünkel hatte, dass er um Einzel gekümmert hat und auch wir dürfen scharf in der Herde sein. Das ist ja schon mal wunderbar. Jesus kümmert sich um mich. Hinter mir und Ihnen steht einer, der nicht aufhört zu lieben und sich zu engagieren. Ist doch wunderbar. Bei Menschen bin ich mir nicht so sicher. Aber er nicht. Ich werde euch nicht versäumen noch verlassen. Aber in diesem Hirtenbereich Jesu dürfen auch wir ein priesterliches Hirtenherz entwickeln. In der Liebe Jesu anderen nachgehen, sie trösten und ermutigen und so mit Arm und Hand des Trösters des Heiligen Geistes sein. Amen. Wir wollen beten und ich darf Sie bitten, sich zu erheben. Vater, wir danken dir, dass du dir so viel Mühe machst mit der Welt, mit deinem Volk, den Menschen, aber insbesondere auch mit der Gemeinde und mit uns ganz persönlich. Und wir danken dir, dass du so zäh bist in deiner Liebe, dass du so aushaltend und durchtragend und dranbleibend bist, dass du nicht vor uns kapitulierst, sondern dass du die Kraft und das Vermögen hast, auch Widerspenstigkeiten zu überwinden in deiner Liebe. Und wir danken dir, dass wir nicht nur ein Schaf in deiner Herde sein dürfen, nicht nur wissen dürfen, wir werden von dir getragen, wir werden von dir versorgt, wir bekommen von dir Öl für unsere Wunden und wir gehen einer herrlichen Zukunft entgegen, sondern wir dürfen auch Verantwortung durch deinen Geist, in deiner Liebe, mit deinem Herzen für andere übernehmen, dort, wo du uns hingestellt hast. Und da gib uns Augen, die sehen, die Gnade sehen und Mangel sehen, und das Herz sich von dir als Werkzeug der Gerechtigkeit verwenden zu lassen, sich bewegen zu lassen von dir und deinem Wort und deinem Geist. Gelobt sei dein Name. Amen.